Sie hören 1820, das Live-Abendjournal im Kontrafunk. Dieser Fall machte 2018 und 2019 Schlagzeilen. Ein deutscher Journalist wird während seiner Arbeit in Venezuela verhaftet und in das berüchtigte Geheimdienstgefängnis in Caracas gebracht. Die Vorwürfe: Spionage und Rebellion. 4 Monate muss er dort unter menschenunwürdigen Bedingungen ausharren. Doch das Außenministerium, damals unter der Leitung von Heiko Maas, verhält sich auffallend ruhig. Die Rede ist vom Journalisten Billy Six. Er vermutete, das Auswärtige Amt hat sich nicht ausreichend für ihn eingesetzt, weil er für rechte Medien gearbeitet hat. 7 Jahre lang hat ihn das nicht losgelassen und deshalb hat er Akteneinsicht gefordert und nun bekommen. Und darüber spreche ich jetzt mit ihm. Guten Abend, Herr Six.
Ja, schönen guten Abend, Frau Bonas.
Herr Six, haben die Akten denn für Sie endlich Aufschluss bringen können? Hat sich der damalige SPD-Außenminister Heiko Maas tatsächlich nicht für Sie eingesetzt?
Also es ist interessant, dass Maas in allen Aktenvorgängen da explizit rausgehalten wird. Ganz einschätzen kann ich es natürlich nicht, weil viel auch geschwärzt ist. Aber klar ist, dass auf jeden Fall Mitarbeiter, die niederrangiger sind, explizit dort sagen, sie wollen sich nicht für die Freilassung von Billy Six einsetzen, weil man ja nicht wissen könne, ob die Vorwürfe nicht vielleicht stimmen.
Um welche Vorwürfe geht's denn da konkret? Was genau hat man ihnen vorgeworfen?
Ja, es ging um angebliche Spionage, angebliche Verletzung von Sicherheitszonen, angebliche Rebellion und der Höhepunkt angeblicher Vaterlandsverrat.
Und können Sie das bestätigen? Also haben Sie irgendeine Idee, wie das zustande gekommen sei? Oder sind Sie da sich überhaupt keiner Schuld bewusst?
Naja, also dieses politische System dort war und ist ja autoritär. Und die wollen nicht, dass da irgendwelche ausländischen Journalisten rumschnüffeln. Und ich habe ja mich ziemlich lange dort aufgehalten und ziemlich viel gesehen, ziemlich viele Leute kennengelernt und auch kritisch berichtet. Und ja, das hat denen nicht gefallen und irgendwann haben sie da halt die Reißleine gezogen. Und dann werden halt so eine Sachen als Ausrede dann verwendet, weil Journalismus an sich ist im venezolanischen Recht nicht verboten.
Aber nun wäre es ja umso erforderlicher, umso dringender gewesen, dass sich eben das Außenministerium Deutschlands für Sie und für Ihre Rechte einsetzt. Haben Sie jetzt irgendetwas in den Akten gefunden, wo Sie sagen, da gibt es Hinweise, dass sich tatsächlich Menschen engagiert haben für Sie und Ihre Rechte als Journalist?
Ja, in den Akten taucht natürlich auf, was die AfD alles gemacht hat und was Bürger gemacht haben und viele Briefe auch von Menschen, die hinschreiben und sagen, tut doch mal endlich was. Aber ganz klar, im Außenministerium gab es eine Anweisung, nicht einsetzen für seine Freilassung und für seine Grundrechte.
Das sind ja wirklich heftige Vorwürfe und Sie sagten auch, das habe ich in der Vorbereitung zu diesem Interview gelesen, die Akten könnten vor der Herausgabe an Sie sogar frisiert worden sein. Welche Hinweise haben Sie dafür?
Naja, einmal ist ja Teil geschwärzt. Und das andere, was noch viel seltsamer ist, es gibt dort interne Kommunikation und bei vielen Nachrichten, auf vielen Seiten bricht die mittendrin einfach ab. Ja, also Sie lesen irgendein Gespräch zwischen 2 Personen, das hört auf und auf der nächsten Seite geht es mit was ganz anderem weiter. Und das kann ja keine normale Akte sein, sowas, sondern da ist im Vorfeld irgendwie das zusammengestellt worden und entweder durch Schlamperei oder bewusst Teile weggelassen worden. Das weiß ich nicht. Dazu soll sich das Auswärtige Amt ja jetzt gegenüber dem Verwaltungsgericht Berlin äußern.
Aber lassen Sie mich das nochmal aufgreifen. Habe ich das richtig verstanden, dass Sie Hinweise darauf gefunden haben, also auch tatsächlich schriftlich formuliert, dass man sich nicht für Ihre Grundrechte einsetzen soll?
Genau, ich könnte auch Namen jetzt nennen, aber ich weiß nicht, ob man das aus rechtlichen Gründen, ist ja Persönlichkeitsschutzrecht oder so, da kann es ja Ärger geben. Aber ich kenne die Personen jetzt, die dafür verantwortlich waren und sind auch Personen, die man bei Google findet. Also das sind jetzt nicht normale Sachbearbeiter, sondern das sind schon Mitarbeiter des Auswärtigen Amts, die unterhalb des Ministerrangs tätig sind und die auch nicht wechseln durch den Wechsel an der Ministerpostenstelle. Also egal, ob jetzt SPD, Grün oder CDU dort das führt, diese Leute bleiben.
Aber ich meine, das sind wirklich starke Vorwürfe. Wie wollen Sie jetzt dagegen vorgehen, wenn tatsächlich solche Angaben, dort solche Anweisungen gemacht worden sind?
Naja, deshalb gibt es ja seit 2020 die Feststellungsklage. Das Verwaltungsgericht hat die nach Lammkampf 2023 abgewiesen mit der Begründung, sei nicht zulässig. Ich hätte die ja einreichen müssen, als ich noch in Haft war in Venezuela. Diese Begründung wiederum hat das Bundesverfassungsgericht 2025 verworfen und seitdem wird der Prozess neu aufgerollt und neu vorbereitet und jetzt muss sich das Verwaltungsgericht inhaltlich befassen und nun wollen wir mal gucken, was rauskommt, ob sie der Bundesregierung zuliebe eine neue Begründung finden, warum das alles doch irgendwie so richtig wäre.
Aber lassen Sie uns nochmal zurückblicken auf die Zeit Ihrer Festnahme in Venezuela. Man muss sich das ja einfach nochmal vergegenwärtigen. Warum war die Lage damals so brenzlig für Sie?
Einmal, weil das kein Rechtsstaat dort ist und 30 Jahre Haft drohten. Ich war vor einem Militärgericht angeklagt als Zivilist, was selbst nach venezolanischem Recht illegal war. Das Land hatte dazu eine enorme Versorgungskrise, also es gab Probleme, genügend Lebensmittel bereitzustellen für die Bevölkerung. Es gab Stromausfälle, Wasserausfälle und es gab die Drohung der USA, dort einen Krieg zu führen. Und all diese Sachen zusammen hätten also jederzeit auch mein Leben gefährden können. Abgesehen davon, dass auch gefoltert wird in diesen Haftanstalten, ne?
Erzählen Sie uns, wie war die Situation konkret im Gefängnis, das ja, wie Sie auch erwähnten, durchaus berüchtigt ist. Wie war das für Sie? Wie haben Sie diese Monate in Erinnerung, auch wenn Sie nun schon einige Jahre zurückliegen?
Also das Helikoide-Gefängnis ist die Lubyanka von Venezuela. Dort sind die wichtigsten politischen Gefangenen interniert. Und ich hatte wirklich Glück, dass es kurz vorher einen Wechsel gab an der Leitung dieses Gefängnisses. Da kam ein recht humaner Typ, der erstmal die Folter in diesem Gefängnis abgeschafft hat und die wurden dann in anderen Anstalten gefoltert, wenn das wichtig war. Aber in der Zeit genau, wo ich war, eben nicht. Aber das konnte außen keiner wissen. Ja, vorher gab es da ständig aller möglichen Übergriffe. Und ich war allein in einer Zelle ohne Sonnenlicht. Das ist ja auch eine Form von Folter, ohne Frischluft. Hab dann dreimal am Tag so eine Mahlzeit bekommen in so einer Plastikschale. Das ist das, was die Soldaten auch kriegen. Ja, und es wurde versucht, mich auch zu isolieren, indem man also einen Wachmann da vor meine Zelle gesetzt hat, der immer geguckt hat, was ich tue.
Als Sie 2018 inhaftiert wurden in Venezuela, was haben Sie damals gedacht? Haben Sie auf die Hilfe der damaligen Bundesregierung gebaut oder diese sogar erwartet?
Ja, definitiv. Das war ja noch, ich hatte ja noch im Hinterkopf den Fall Denis Yücel, wie intensiv und stark sich die Bundesregierung dort eingesetzt hatte für ihn. Das ist ja bis hin zur Kanzlerin Merkel gegangen, dass da aktiv versucht wurde, seine Freilassung durchzusetzen. Man hat ihn ständig im Gefängnis besucht und beliefert. Er wurde ja auch zeitweise untergebracht im Privatanwesen des Botschafters. Er wurde ausgeflogen dann, also Free Dennis, ich glaube, haben wir alle noch in Erinnerung. Und ich hatte ehrlich gesagt gedacht und erwartet, dass sie das für mich auch tun, zumal ja die Bundesrepublik eine politische Kampagne unterstützt hatte gegen Maduro. Ja, und das ist dann schon verwunderlich, dass sie diesen Fall dann nicht genutzt haben, sondern im Gegenteil darauf gesetzt haben, ja, Maduro, mach mal einen Prozess gegen den. Das wurde offiziell so gefordert, weil dann ist ja klar in diesen Verhältnissen, dass er nicht mehr zurückkommt. Das ist schon ein starkes Stück, muss ich sagen. Also.
Das klingt in der Tat so. Wie erklären Sie sich das? Wie kann so etwas passieren?
Ja gut, in der Akte gibt es jetzt keinen rauchenden Colt, wo drin steht, wir wollen ihn loswerden, weil er uns politisch nicht gefällt. Also das wäre ja ein Super-GAU, sowas schreibt auch keiner auf. Also es sind ja Profis da. Sowas passiert, wenn denn mündlich. Aber ich gehe schon davon aus, wenn man für eine Zeitung wie die Junge Freiheit arbeitet, wie das damals ja der Fall war, die nicht gewünscht ist von der Bundesregierung, dass man von denen dann nicht als Journalist gesehen wird und nicht als politischer Gefangener, sondern immer als querulant und böser Mensch und als solcher eigentlich Bürger zweiter Klasse. Und das hat ja Peter Büstron, der AfD-Abgeordnete, der damals wesentlich zu meiner Befreiung beigetragen hat, im Deutschen Bundestag auch genauso völlig richtig gesagt.
Schauen wir nochmal in die Gegenwart. Wie ist denn konkret der Termin nun vor wenigen Tagen im Verwaltungsgericht in Berlin für Sie abgelaufen? Wie ist man dort mit Ihnen umgegangen?
Ja, es ist wie so oft, das normale Personal ist sehr zuvorkommend und freundlich, ja, und ist auch sehr interessiert. Da es ja die Genehmigung gab letztlich vom Richter, haben die mich dort stundenlang auch gewähren lassen. Ich habe eben den Saal gehabt, wo dann die ganzen Akten lagen, fast 3000 Seiten, und durfte auch Fotos machen. Und ein Justizwachtmeister saß eben nebenbei und hat dann sich mit seinem Schlaufon beschäftigt und mich, ja, in Ruhe gelassen. Und das war okay, so wie es war.
Nach der Akteneinsicht vor wenigen Tagen, wie blicken Sie heute auf die deutsche Politik? Auf die Politik von heute, aber auch auf die Politik von damals?
In Bezug auf meinen Fall oder generell Großwetterlage?
Fangen wir erstmal mit Ihrem Fall an und dann sprechen wir über die Großwetterlage.
Ja, ich meine, es ist natürlich irgendwo bezeichnend, dass obwohl wir jetzt einen CDU-Außenminister haben, der nicht in der Lage ist zu sagen, ja, der SPD-Mann damals hat falsch gehandelt. Also sie stecken alle irgendwie unter einer Decke. Also egal, ob das jetzt Maas ist, Baerbock oder dieser Neue da, der, wie heißt der, Wadephul. Ich habe ihm ja auch einen persönlichen Brief geschrieben, wo ich gesagt habe, hier, ich war ja selber mal in der CDU, bin gar nicht so böse und gefährlich, wie du vielleicht glaubst. Aber da hat er nicht mal drauf geantwortet, ja. Obwohl das jetzt schon dreiviertel Jahr her ist. Und deshalb, ja, es scheint mir das in meinem Fall, wie eben auch im großen Ganzen, ein Kartell zu sein, ja, das da zusammenhält und alte Pfründe sichert und jeder, der da irgendwie gegenschießt und querläuft, der wird als Feind betrachtet und muss weg. Ja, man muss ja auch sehen, es hat ja der Abgeordnete Gläser jetzt rausgefunden durch eine Anfrage. Diese Tage. 75.000 Euro hat die Bundesregierung investiert in eine externe Anwaltskanzlei, um meine Klage abzuwehren. So. Also, es geht darum, ich will sichergestellt haben, dass sich die Bundesregierung für Deutsche einsetzt, die im Ausland in unverschuldete Not geraten. Und die Bundesregierung will das nicht und setzt sogar 75.000 Euro ein, um sicherzustellen, dass auch künftig sie das nicht müssen.
Aber was werden Sie unternehmen, um weitere Klarheit über Ihren Fall zu bekommen? Und wie können Sie das finanziell stemmen?
Ja, das ist eben wirklich ein Thema mit den Finanzen. Also es ist jetzt so, dass ich das ohne Anwalt weiter fortführe. Ich hatte ja vor dem Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht war ich ja anwaltlich vertreten und da wurde mir gesagt, man kann nichts mehr machen, die Sache ist gelaufen. Und dann habe ich allein vor dem Bundesverfassungsgericht das ja gewonnen. So. Und jetzt stecke ich auch tief drin in der Materie und traue mir zu, das auch alleine weiterzuführen. Und es ist auch schön, dass in Deutschland zumindest vom Verwaltungsgericht das zulässig ist. Und solange das jetzt erstmal so ist, geht es noch. Und wenn es dann beim Oberverwaltungsgericht wieder ankommen sollte, dann werde ich mir einen Anwalt nehmen müssen, aber dann ist es mir das auch wert, das zu investieren. Ich habe ja den Streitwert niedrigstmöglich angesetzt. Darauf kommt es ja immer an. Denn hier geht es ja nicht um Geld, sondern hier geht es um ideelle Fragen und das ist dann 5.000 Euro Streitwert.
Der Journalist Billy Six war 2018 in Venezuela vom Geheimdienst wegen angeblicher Spionage und Rebellion verhaftet worden. 4 Monate musste er unter menschenunwürdigen Bedingungen im Gefängnis bleiben. Er wirft dem damaligen SPD-Außenminister Heiko Maas vor, sich aus politischen Gründen nicht genug für ihn eingesetzt zu haben und hat deshalb Akteneinsicht gefordert. Vielen Dank, Billy Six, für Ihre Schilderung.
Gerne, Frau Bonas, und alles Gute für Sie und den Kontrafunk.